Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Und wir haben eben gerade, Christian hat das im Gebet zum Ausdruck gebracht, dass wir auch für die Anliegen unserer Missionsfreunde und Menschen, die so auch über unseren Livestream miteinander verbunden sind, bei uns einreichen. Gestern oder vorgestern haben wir hier eine kleine Zuschrift bekommen, die lautet so: Hallo, ich möchte euch danken für eure Predigten auf YouTube. Ich habe sie angehört und habe Gott gefunden. Heute ist Jesus Christus mein Erretter und Erlöser und Helfer jeden Tag. Und dann schreibt, ich weiß gar nicht, ist das? Ja, das ist eine liebe Frau. Und dann schreibt sie, durch wie viel Not sie geht. Schweren Unfall hat sie gehabt. Notarzt, schwere Kopf- und Rückenverletzung. Ins Krankenhaus mit dem Hubschrauber geflogen. Mehrfach operiert, linke Niere verloren, ums Überleben gekämpft. Es geht mir den Umständen entsprechend. Gesundheitlich kämpfe ich immer noch mit den Folgen. Ob ich jemals wieder auf dem Beruf arbeiten kann, ist ungewiss. Aber ich bin so dankbar für eure wertvollen Predigten, die mir helfen, darin zu bestehen. Ist das nicht schön? Ja. Wir dürfen auch immer im Bewusstsein hierher kommen, dass wir hier nicht alleine sind, sondern der Gottesdienst ist ein Zeugnis für viele, viele Menschen, auch außerhalb unserer Mauern. Und so wollen wir dem Herrn loben und ehren für sein Wirken, auch wenn wir jetzt mit dem Römerbrief beginnen. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und die ersten 7 Verse zu lesen. Dass ihr nach Möglichkeit eure Bibeln mitbringt, das müssen wir euch ja nicht immer wieder sagen. Inzwischen kann man ja die Bibel auch auf Handy lesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bevorzuge immer noch so das Stück Papier. Aber manchmal habe ich auch den Computer oder das Handy. Römer 1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor durch seine Propheten in heiligen Schriften verheißen hat, über seinen Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geist der Heiligkeit, durch die Auferstehung aus den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam, für seinen Namen zu wirken unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid Berufene Jesu Christi, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Ein paar Worte vorweg, auch allgemein, zu dem Römerbrief. Er bringt uns wie wohl kaum ein anderes Buch die Struktur des Heilsplanes so nahe, dass wir auch das Konzept, die Konstruktion des Heils, des Evangeliums viel besser und tiefgründiger und klarer verstehen. Wenn wir das wahre Wesen des Evangeliums erfassen wollen, dann gehört dazu auch der Römerbrief, den wir nicht nur einfach lesen, sondern den wir wirklich studieren sollten. Und zwar immer und immer wieder. Von dem großen Prediger Chrysostomus weiß man, dass er sich den Römerbrief einmal pro Woche vorlesen ließ. Und natürlich darüber nachdachte. Johannes Calvin schreibt in der Einleitung zu seinem Römerkommentar, dass jeder, der diesen Brief wahrhaft erfasst hat, alle Türen in die verborgenen Schatzkammern der Schrift offen findet. Er will sagen, wer die Epistel an die Römer versteht, der versteht die ganze Bibel. Der Römerbrief ist ein Schlüssel, der uns Zugang verleiht, nicht nur zum Neuen Testament, sondern auch zum Alten Testament. Ihr habt es ja auch gelesen, dass er schreibt über seinen Sohn, der hervorgegangen, das Evangelium Gottes, Vers 2, dass er zuvor durch seine Propheten in heiligen Schriften verheißen hat. Der Römerbrief erklärt uns, was die Propheten des Alten Testamentes vorausgesagt haben, was das bedeutet. Und so hat kaum ein Buch in der Bibel das Leben vieler Menschen so nachhaltig verändert wie der Brief an die Christen in Rom. Augustinus war ein sehr intelligenter junger Mann, der sich dem Studium heidnischer Philosophen hingab und zugleich ein hochgradig moralisch, unmoralisches und zügelloses Leben geführt hat. Das ist allgemein bekannt. Aber eines Tages begegnete dieser Playboy einigen spielenden Kindern, die sich dabei immer wieder zuriefen auf Lateinisch, tolle lege. Das heißt, nimm es und lies. Sie spielten irgendein Spiel. Nimm es und lies, nimm es und lies. Und der junge Bengel, der Augustin, der hört das und nimm es und lies und denkt, da musst du doch mal nach Hause gehen und auch mal was nehmen und lesen. Und unter dem, was er zum Lesen suchte, was hat er gefunden? Naja, ihr könnt es euch vorstellen. Das Neue Testament, und er blättert es auf und die Seiten öffnen sich, es waren ja damals noch Rollen, der Römerbrief. Und sein Auge fällt auf dieses Wort. Römer 13. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung eurer Begierden. Hallo Augustinus, hast du gehört? Das hat den wie ein Blitz getroffen. Und der Mann ist zum Glauben gekommen. Der Heilige Geist hat ihn mit diesen Worten erfasst und zur Buße geführt. Und Augustin las weiter und der Römerbrief verwandelte sein Leben so sehr, dass viele ihn für den größten Heiligen der frühen Kirchengeschichte gehalten haben. Wir wissen auch von John Bunyan, John Wesley, Jonathan Edwards und von zahllosen anderen Männern und Frauen der Christenheit, dass der Römerbrief ihr Leben auf den Kopf gestellt hat und sie zu Christus geführt wurden. Uns allen ist auch die Geschichte von Martin Luther bekannt, den dürfen wir jetzt nicht auslassen. Es war sein sogenanntes Turmerlebnis im Augustinerkloster zu Wittenberg. Und dieses Erlebnis in dem Turm jenes Klosters hat buchstäblich den Lauf der Weltgeschichte verändert. Und wir lassen mal Martin Luther selber zu uns reden, hier wörtlich. Ich war von einem hitzigen Eifer ergriffen, Paulus im Römerbrief kennenzulernen. Dabei war mir im ersten Kapitel das Wort zuwider, die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbar. Ich hasste das Wort Gerechtigkeit Gottes, durch die Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Ich konnte den Gerechten, den Sünder strafenden Gott nicht lieben. Ich hasste ihn vielmehr. Denn obwohl ich als untadeliger Mönch lebte, fühlte ich mich vor Gott als Sünder und gar unruhig in meinem Gewissen und getraute mich nicht zu hoffen, dass ich durch meine Genugtuung versöhnt sei. Ich war voll Unmuts gegen Gott, wenn nicht in heimlicher Lästerung, so doch mit mächtigem Murren, und sprach: Soll es denn nicht genug sein, dass die Elenden durch die Erbsünde ewiglich verdammten Sünder nun auch noch im Evangelium mit Gottes Gerechtigkeit und seinem Grimm bedroht werden? Er hatte ja gelesen, dass die Gerechtigkeit Gottes im Evangelium offenbar wird. Und er hatte diese bedrohende Idee von der Gerechtigkeit Gottes. So raste ich vor Wut in meinem verwirrten Gewissen, pochte aber dennoch ungestüm an dieser Stelle bei Paulus an, voll glühenden Durstes zu erfahren, was St. Paulus wollte. Da erbarmte sich Gott meiner, unablässig sann ich Tag und Nacht, bis ich den Zusammenhang der Worte merkte, nämlich: Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbar, und jetzt, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine Gerechtigkeit zu begreifen, die uns geschenkt wird mittels des Glaubens. Ich merkte, dass dies so zu verstehen sei, dass Gott uns aus Gnade und Barmherzigkeit rechtfertigt durch den Glauben, wie ja geschrieben steht und Paulus schreibt: Der Gerechte wird durch Glauben leben. Luther merkte also, dass Gottes Gerechtigkeit, die uns im Evangelium begegnete, nicht mehr sein ihn verdammender Feind, sondern sein erlösender Freund geworden ist. Was das mit seiner Seele gemacht hat, beschreibt er mit diesen Worten weiter: Da fühlte ich mich ganz und gar neu geboren. Die Tore hatten sich mir aufgetan. Ich war in das Paradies selber eingegangen. Da zeigte mir sogleich auch die ganze Heilige Schrift ein anderes Gesicht, wie ich zuvor das Wort Gerechtigkeit Gottes mit allem Hass hasste, so erhob ich sie nun mit heißer Liebe, das gleiche Wort als süß und lieblich über alle anderen Worte. So wurde mir die Stelle bei Paulus eine rechte Pforte zum Paradies. Wenn du wirklich glaubst, so Luther weiter, dass Christus dein Retter ist, dann hast du mit einem Mal einen gnädigen Gott. Denn der Glaube führt dich zu Gott und öffnet dir sein Herz, dass du reine Gnade und überfließende Liebe sehen kannst. Das heißt, Gott im Glauben schauen und sein väterliches, freundliches Herz erkennen, in dem weder Zorn, verdammender Zorn, noch Unbarmherzigkeit zu finden ist. Wer Gott als zornig erkennt, sieht ihn nicht richtig, sondern schaut nur auf seinen Vorhang, als ob eine dunkle Wolke über seinem Gesicht sei. So sehen wir, also bis dahin Luther, so sehen wir, dass der Römerbrief, also das war der Durchbruch in seinem Herzen. Und dieses Römerwort, der Gerechte wird aus Glauben leben, das wurde dann der Schlachtruf, der Kampfruf der Reformation. Und dieses Erlebnis, der Gerechte wird aus Glauben leben, wurde zum Tor der Reformation. Und das hat den Lauf der Weltgeschichte verändert. Der Gedanke, dass die geforderte Gerechtigkeit Gottes nicht durch unsere Genugtuung, sondern nur als Gottes Geschenk zu uns kommt, aus Glauben und Gnade allein, das war Luther so zentral, dass er ihn wörtlich als den Glaubenssatz bezeichnete, mit dem die Kirche steht oder fällt. Und wir wissen das auch heute, auch wir stehen oder fallen mit diesem Wort aus dem Römerbrief. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Kaum ein Buch der Bibel, wie schon gesagt, macht uns das Evangelium so klar wie der Römerbrief. Er ist der Schlüssel zur gesamten Heiligen Schrift. Und deshalb, liebe Gemeinde, liebe Freunde, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen, Christian, wie lange? 3 Monate oder 3 Jahre? Ja, du kannst dich mit diesem Wort, mit diesem Text, kannst du dich ein Leben lang beschäftigen. Und es wird dir immer herrlich bleiben. Und deswegen laden wir ein, ihr Lieben, ihr solltet keinen Gottesdienst ab heute mehr versäumen, sondern lesen, mit uns lesen, mit uns nachdenken, mit uns beten und anbeten. Denn wir treten vor das Angesicht Gottes. Und seine Herrlichkeit kommt zu uns in diesen wunderbaren Texten. Denn der Römerbrief stammt nicht wirklich von Paulus, sondern der stammt vom Heiligen Geist. Gott hat ihn uns gegeben. Und so wollen wir uns mal dem Text zuwenden. Und ich kann leider nicht alle 7 Verse jetzt auslegen, sondern ich bleibe einfach dabei, euch ein wenig über den Absender zu erzählen, und über die Empfänger, von denen Paulus schreibt. Er stellt sich vor mit den Worten: Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Obwohl es ein Brief an die Römer war, stellte er sich nicht mit seinem römischen Namen vor. Ihr wisst ja noch, wie sein römischer Name war: Saulus. Wäre es nicht in Anbetracht der Römer klangvoller für die Empfänger gewesen, wenn er geschrieben hätte: Saulus, ein Knecht Jesu Christi? Nein, er stellte sich mit Paulus vor, mit dem Namen, der den großen Wendepunkt in seinem Leben markierte. Als er nämlich auf dem Weg nach Damaskus Christen verfolgte und sich ihm plötzlich in den Weg stellte. Obwohl er inzwischen als herausragender Theologe galt, ja, er nennt sich im selben Vers ja auch berufener Apostel, gleich im nächsten Wort. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, setzte aber allem, was er schreibt und auch der Begrüßung und der Absendervorstellung voran, dass er ein Knecht Jesu Christi ist. Anspruchslos und demütig. Das griechische Wort doulos heißt auf Deutsch nicht nur Knecht oder Diener, sondern in erster Linie Sklave. So gibt es auch die konkordante Übersetzung wieder. Paulus, Sklave Jesu Christi. Warum erniedrigst du dich so, Paulus? Du bist doch ein Akademiker. Du bist doch ein Gelehrter, ein führender Apostel, doch eher ein Doktor und Professor der Theologie. Und jetzt schreibst du den Römern dort in der Hauptstadt des Weltreiches, denen schreibst du jetzt: Paulus, ein Sklave Jesu Christi. Was ist das für eine Vorstellung? Aber er stellt sich vor als Sklave. Er hatte verinnerlicht, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hatte, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Auch ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, Christus. Der Größte aber unter euch soll euer aller Diener sein, im Sinne eines Sklaven. In der Antike war ein Unterschied zu machen zwischen Diener und Diener oder Diener und Sklave. Ein Diener war ein Angestellter, der jederzeit wieder kündigen konnte und somit letzten Endes selbst darüber entschied, wo er arbeiten wollte. Aber ein Sklave wurde nicht angestellt, sondern der war gekauft und war seines Herrn unwiderruflicher Besitz. Und genau dieses Bild wird in der Bibel angewandt, um die Beziehung zwischen Jesus und seinen Nachfolgern darzustellen. Wir gehören zu Christus als unserem Herrn und als unserem Meister. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk und jetzt ein Volk des Eigentums. Und der Korintherbrief erinnert uns daran, dass wir das nicht vergessen sollen und sagt, wisst ihr nicht, dass ihr euch nicht selbst gehört? Bist du ein Christ? Ein Jünger Jesu, dann gehörst du dir nicht mehr selbst. Selbstbestimmung ist das große Wort unserer Zeit. Selbstbestimmung. Aber wenn du ein Christ wirst, hörst du auf mit der Selbstbestimmung. Dann bestimmt ein anderer über dich. Das ist revolutionär in unserer humanistisch selbstbestimmten Zeit. Die Sklaverei ist abgeschafft, dass ein Mensch über den anderen herrscht. Gut so. Und trotzdem sind Christen Sklaven Jesu Christi. Wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Nochmal. 1. Korinther 6, 19, 20. Darum hat Jesus das Recht, als unser Herr und Meister uns Pflichten aufzuerlegen. Denn er hat uns erkauft mit seinem heiligen Blut zu seinem Volk und zu seinem Eigentum. Jetzt sagen einige, dass die Bibel aber doch Freiheit lehrt. Und jetzt heißt es, dass wir als Gläubige den Sklaven gleich sind? Wo doch derselbe Paulus, der sich als Sklave Christi bezeichnet, auch geschrieben hat, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jetzt wollt ihr wissen, wie das zusammenpasst. Jesus sagt doch auch, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, bitte, was nun? Eben Sklave Jesu Christi, und jetzt, er wird euch frei machen. Das müssen wir verstehen. Die Antwort lautet, wir sind nur dann frei, wenn wir ein Sklave Jesu Christi geworden sind. Hast du gehört? Das ist eine Definition von Freiheit, ne? Das erkläre mal den Philosophen von heute. Du bist nur frei, wenn du ein Sklave Jesu Christi bist. Unter seiner Herrschaft zu stehen, das heißt und ist Freiheit. Das können Weltmenschen nicht nachvollziehen. Sie meinen, von Gott frei zu sein, von ihm frei zu sein, sich von aller Bevormundung theologischer, lehrmäßiger, religiöser Art frei zu sein, von Gott frei zu sein, dann sind wir frei. Aber die Bibel sagt das nicht so. Deswegen wollen sich die Weltmenschen von Gott emanzipieren und sie wollen Jesus loswerden. Wir sehen, wie die sogenannte tolerante Welt alle Religionen respektiert. Mit allen Religionen kann diese Welt fertig werden. Es heißt, man darf keine religiösen Gefühle verletzen. Aber das gilt nicht für Christen. Ihren Jesus kann man ohne Not öffentlich verlästern. Wie beispielsweise bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele jetzt letztes Jahr in Paris. Dort wurden in Anlehnung an das Gemälde von Leonardo da Vincis Abendmahl die Jünger Jesu von Drag Queens dargestellt. Und der Heiland von einem fast nackten Sänger. Auf Nachfrage, was das denn solle, kam die Antwort: Es soll die Befreiung von religiöser Bevormundung darstellen. Das haben sie getan, um ihr Verständnis von Freiheit darzustellen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, haben sie schon in der Bibel geschrieben. Und diesen Schrei hörst du heute durch unsere gesamte aufgeklärte Gesellschaft. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen frei sein. Aber was geschieht mit unserer Gesellschaft, die mit aller Macht die Fesseln des Glaubens abstreifen will? Ist unsere Gesellschaft frei? Ich muss darauf nicht länger eingehen. Wir sehen es jeden Tag, wie gebunden, wie gefesselt unsere Gesellschaft ist. Nein, sie verstrickt sich immer mehr. Je mehr sich unser Land von Christus befreit, desto dramatischer der moralische Niedergang, desto verheerender die Zunahme von Hass und Gewalt. In der Silvesternacht haben wir auch gerade erst gehört, waren 4.000 Polizisten allein in Berlin im Einsatz, um die Stadt vor einer Katastrophe zu bewahren. Das ist eine ganze Armee. Das ist eine Heeresmacht, die man aufbringen muss, um ein paar Verrückte zu bändigen. Es gab insgesamt 1453 Straftaten und 44 Polizisten wurden teils schwer verletzt. Kann man das Freiheit nennen? Nein, das ist Sklaverei. Sklaverei der Sünde. Die scheinbar widersprüchliche, aber verlässliche Botschaft des Evangeliums lautet, ich habe es mit diesem Satz zusammengefasst, eines Menschen wahre Freiheit besteht darin, ein Sklave Christi zu werden. Willst du frei von der Knechtschaft der Sünde sein? Jetzt kommen wir zu dir persönlich, und das ist das Wichtigste. Wenn du von deinen Leidenschaften, deinen bösen Gewohnheiten, deinen Süchten, insgesamt von deiner gefallenen Natur frei werden möchtest, mein Freund, dann begib dich unter die Herrschaft Christi. Werde sein Eigentum, werde sein Knecht, wirf dich ihm zu Füßen, ordne ihm dein Leben unter, gehorche seinem Wort und du wirst sehen, wie deine Ketten brechen und du zu einer königlichen Freiheit gelangst, dass du aufatmen kannst und mit Freuden singst, meine Sünden sind vergeben. Ich bin frei, ich bin frei. Christus schenkte mir das Leben. Ich bin frei, ich bin frei. Halleluja. Amen. Oh, wie schön, ein Glas Wasser. Darf ich fragen, wer von euch freut sich darüber, dass er ein Sklave Christi ist? Oh. Stellt euch das mal vor, lauter Sklaven hier. Herrlich ist das. Jesus ist unser Chef. Er ist unser Meister. Und wir dürfen ihm folgen. Und in ihm ist die Erlösung. In ihm ist die Freiheit. Du musst nicht mehr deinen alten Lüsten und Süchten unterworfen sein, sondern du kannst frei sein und die Ungerechtigkeit und die Sünde und die Lüge und die Unzucht, den Ehebruch, die Schweinereien in deinem Leben kannst du überwinden und Sieger sein in Jesus Christus. In ihm bist du frei. Halleluja. Amen. Das ist ganz herrlich. Ja. Ganz herrlich ist das. Das ist so wunderbar. Das ist das Evangelium. Ganz anders, als was wir sonst hören. Es kommt ja auch von Gott. Jetzt kommen wir, nachdem ich euch nur mit diesem einen Wort, er stellt sich ja noch mit anderen Worten vor, das macht dann vielleicht also Christian nächste Woche. Ich weiß nicht, wo dein Herz dich links leitet. Aber jetzt machen wir einen großen Sprung und nun kommt er, nachdem er sich als Absender vorgestellt hat, Sklave Jesu Christi zu sein, kommt er nach Vers 7 und sagt, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes. Das ist ja etwas, das konnte ich auch nicht überlesen. Der Brief ist an die Geliebten Gottes. Seid ihr Geliebte Gottes? Jetzt, eben habe ich gefragt, wer freut sich, ein Sklave zu sein? Jetzt darf ich dir sagen, wer ist glücklich darüber, dass er ein Geliebter Gottes ist? Ja, guck mal, ein Geliebter Gottes bist du. Ne? Das bedeutet, Sklave zu sein bei Gott. Und deswegen sage ich euch, deswegen ist das euer Brief. Er geht an die Geliebten Gottes. Die Bibel lehrt uns, dass Gott grundsätzlich für alle Menschen eine gewisse Liebe hat. Das ist doch klar. Die Bibel sagt, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, 45. Und durch den Propheten ruft er aus, habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen? Und nicht viel mehr daran, dass er sich von seinem Wege bekehrt und lebt? Nein, Gott liebt alle Menschen. Er liebt sie im allgemeinen Sinn. Und doch meint Paulus mit den Geliebten Gottes nicht alle Menschen. Denn er schreibt zur Gemeinde, an die Christen. Er schreibt nicht, alle Römer sind Geliebte Gottes, sondern er sagt, ihr seid die Geliebten Gottes. Und fügt hinzu, an die berufenen Heiligen. Das ist ein Ausschlusskriterium. Jesus hat Petrus geliebt. Aber meinen wir, dass er Judas mit der gleichen Liebe geliebt hat? Nein, wir lernen, es gibt eine besondere Liebe, die Jesus zu den Seinen hat, und eine allgemeine Liebe, die er zu allen Menschen hat. Ich liebe alle Kinder der Welt. Das hoffe ich, kann man auch von euch sagen. Immer wenn ich auf Missionsreise war, nahm ich die Kinder Afrikas oder Indiens in meine Arme. Und ich liebte diese kleinen, entzückenden Wesen. Aber jedes Mal, wenn ich nach Hause kam und meine eigenen drei Kleinen umarmte, dann liebte ich sie doch noch mit einer anderen Liebe als die Kinder, naja, sonst wo. Denn sie waren ja meine Kinder, im Unterschied zu den Kindern aller Welt. Mit meinen Kindern verband mich eine besondere Liebe, eine Vaterliebe. Mit den Kindern der Welt verband mich eine universelle Liebe. Verstehen wir das? Und so ist das bei Gott auch. Deswegen steht in der Bibel einerseits, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber andererseits, so wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Sehen wir den Unterschied? Das lernen wir. Und wie ist diese Liebe zu den Seinen entstanden? Indem Jesus sie aus der Welt herausgerufen hat. Er hat sie, wie er wörtlich sagt in Johannes 15, 19, er hat sie aus der Welt heraus erwählt. Es gibt also die Welt, die er liebt, und es gibt die, die er aus der Welt heraus erwählt hat, die er liebt. So war es mit den Heiligen zu Rom. Gott hat sie aus der Welt heraus erwählt und darum sind sie Geliebte Gottes. Die Liebe, mit der Gott sie liebt, ist eine erwählende Liebe. Darüber müssen wir nachdenken. Es lohnt sich, jedes Wort in der Bibel auf sich wirken zu lassen und es im Kontext zur gesamten Offenbarung zu sehen. Wenn er schreibt, an die in Rom, an die Geliebten Gottes, die berufenen Heiligen, dann steckt da eine Geschichte dahinter. Ähnlich halten wir es ja auch, wenn wir heiraten. Wir heiraten doch nicht alle Frauen der Welt, sondern nur eine besondere. Wie nennen wir sie gerne? Jemand fragte mal, als Gertrud das erste Mal, als er mich sah, mich kannte und ich dann Gertrud das erste Mal dabei hatte, dann fragte er mich, ist das deine Auserwählte? Ja, sag ich, das ist sie. Wir nennen sie die Auserwählte. Ist nicht neu, der Begriff. Das ist unsere Auserwählte. Während wir alle Menschen, ja sogar unsere Feinde lieben, verbindet uns mit unserer Auserwählten eine besondere, exklusive Liebe. Und weil Jesus die Christen in Rom so exklusiv herausgeliebt hat, darum nennt Paulus sie Geliebte Gottes. Wie immer wir auch zu der Lehre von der Gnadenwahl stehen. Einerlei, wie wir sie drehen und wenden, sie steht schlicht in der Bibel. Und wenn du alle Seiten rausreißt, die dir wegen der Auserwählung nicht gefallen, und du zum nächsten Buchladen gehst und kaufst dir wieder eine neue Bibel, dann steht die Lehre da wieder drin. Sie ist Bestandteil, sogar zentraler Bestandteil der Offenbarung Gottes. Und deswegen kriegen wir es nicht weg. Wir können es nicht loswerden, egal ob wir es mit Verleugnung versuchen oder mit Umdeutung. Was der Heilige Geist geschrieben hat, das hat er geschrieben. Und darum rate ich dir, nimm diese Wahrheit in dein Herz auf. Nimm sie tief auf in dein Herz. Und sie wird dir zu einer der kostbarsten Lehren in der gesamten Heiligen Schrift. lass dich nicht von ihr abstoßen, sondern suche, sie ehrlich zu erfassen, sobald sie in dir aufleuchtet. Und du auch für dich erkennst, mein Freund, dass Gott dich vor Grundlegung der Welt, hat Gott sich für dich auf ewig entschieden, ganz persönlich für dich, dann fängt dein Herz vor Freude an zu tanzen. Gott hat ein Volk auf dieser Erde, dessen Menschen er für sich selbst auserwählt hat. Und diese übergab er vor ewigen Zeiten seinem Sohn Jesus Christus, damit er für sie sein Leben gebe und sie, wie es wörtlich heißt, aus der Welt erlöse. Darum heißt es, dass Christus die Gemeinde geliebt hat. Hier seht ihr wieder diese Einschränkung der besonderen Liebe. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich für sie selbst hingegeben. Das sind die, die Paulus mit den Worten anschrieb, Geliebte Gottes. Das verbirgt sich hinter dieser Anrede. Und ich freue mich, dass wir sagen dürfen zu euch, und ich predige heute, es ist unglaublich, ich predige heute Morgen zu den Geliebten Gottes. Halleluja. Es rührt mich zu Tränen, wirklich. Ihr seid von Ewigkeit berufen. Ich kann es nicht fassen. Gott hat es gewollt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Das ist so herrlich. Werde doch ein glücklicher Christ. Freue dich über die unbegreifliche Erlösung in deinem Leben. Ich will zum Schluss noch das hinzufügen. Man kann diese erwählende Liebe auch als eine entschlossene Liebe bezeichnen. Als Gott sich aus Liebe für die Seinen in Ewigkeit entschied, da war er auch entschlossen, sein Heil an ihnen von Anfang bis Ende durchzuziehen. Er war entschlossen, die er von Ewigkeit her liebte, definitiv in der Zeit auch zu erretten, sie zur Buße und zur Annahme des stellvertretenden Opfers Christi zu führen. Und deshalb dieses köstliche Wort vom Propheten Jeremia: Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Von Ewigkeit geliebt, und deshalb kam es dazu, dass du dich auch eines Tages bekehrt hast. Und wenn du dich heute bekehrst, und ich glaube, heute werden sich Menschen bekehren, hier oder an den Bildschirmen, weil das Wort kommt, weil der Heilige Geist wirkt und lebendig ist und die Auserwählten Gottes sucht in dieser Welt, von allen Enden der Erde. Und wenn sich heute einer bekehrt, dann geschieht das deswegen, weil ein Beschluss über deinem Leben bestand vor aller Zeit und Ewigkeit. Gott löst mit deiner Bekehrung ein, was er vor unendlichen Zeiten schon mit dir vorgehabt hat. Sag doch mal Amen. Gewaltig. Mein Gott, da kann ich nur anbeten und niederfallen. Der Allmächtige war fest entschlossen, durch den Heiligen Geist so an den Herzen seiner Geliebten zu arbeiten, dass sie treu bleiben werden bis an ihr seliges Ende und sie sicher ins ewige Leben eingehen. Das tut er nicht mit Gewalt oder gegen ihren freien Willen, wie manchmal fälschlicherweise behauptet wird. Leute sagen, ja, wenn Gott das vorherbestimmt hat für dich, dann bist du ja nur eine Marionette, dann tut er das ja gegen deinen freien Willen. Nee. Komm, du musst nachdenken und nicht vorlaut sein. Gott tut nie etwas gegen deinen freien Willen. Nein, die Geliebten Gottes sind keine Marionetten, sondern sie sind freie Menschen. Was mit ihnen passiert ist, dass Gott ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist schenkt. Dass er sie von der Finsternis zum Licht führt und ihnen die Herrlichkeit Christi zeigt. Und wenn Menschen diese geschaut haben, dann musst du sie nicht mehr zwingen, sondern dann laufen und springen sie freiwillig, voller Freude in die Arme des himmlischen Vaters. Ich bin nicht gegen meinen Willen an meinen Haaren und an meinen Ohren zu Christus gezogen worden, sondern Jesus hat mich zu sich gezogen an meinem Herzen. Halleluja. Und ich bin so froh, dass ich ihm gehöre. Ja, das ist so köstlich, liebe Gemeinde. Und jeder, der zu Christus kommt, es gibt keinen Menschen, der zu Christus kommt, ohne dass er will. Aber Gott ist es, der ein Wunder an seiner gefallenen Natur und an seinem sündhaften Willen vollzogen hat, dass er willig, freudig geworden ist, Jesus in sein Leben aufzunehmen und ihm zu folgen. Halleluja. So rum ist das Evangelium und nicht andersrum. Und wenn du das geschaut hast, dann tust du es freiwillig. Das sind die Geliebten Gottes, an die Paulus in seinem Römerbrief schreibt. Ja, vielleicht hören Menschen diese Predigt, die als Christen an sich zweifeln. Du glaubst und weißt, dass du ein Kind Gottes bist, aber du fürchtest dich wegen deiner Unzulänglichkeiten, wegen deines Unvermögens, ein guter Christ zu sein. Das kenne ich. Du verzagst sogar, das ewige Leben möglicherweise nicht zu erreichen. Das kommt auch aufgrund von falschen Lehren, die immer wieder propagiert werden. Du musst und du sollst, du musst und du sollst. Und wenn du nicht genug willst und musst und kannst, dann wird das nichts mit dir. Nein, du bist ein Geliebter Gottes. Und Gott hört nicht auf, an deinem Herzen zu arbeiten und dich so zu bereiten, dass du mit Freuden seinen Weg gehst. Er hat dich bereits in der Ewigkeit auserwählt und beschlossen, dich am Kreuz zu erlösen und dich zu bewahren und für immer selig zu machen. Er, der den Glauben angefangen hat, der wird den Glauben auch in dir vollenden. Also, ihr Geliebten Gottes, der Römerbrief ist für euch. Habt ihr gehört? Es ist ein Liebesbrief an die Geliebten, an die geliebten Kinder Gottes. Und wir wollen ihn gemeinsam lesen und das Heil Gottes immer besser verstehen. Und wir werden immer glücklicher, immer erfüllter, immer seliger. Und wenn Menschen hier sind, die dem lebendigen Glauben noch fernstehen oder an den Bildschirmen auch draußen, du aber in deinem Herzen schon manchmal in deinem Leben eine Sehnsucht nach Gott verspürt hast. Das sagen uns viele Menschen, die dann eines Tages endgültig zu Christus finden. Die sagen, ich habe schon immer wieder gespürt, es muss ein Gott geben. Ich habe schon immer gemerkt, dass irgendetwas mich zieht. Ich wusste nie was, aber heute weiß ich, es waren die Seilen der Liebe Gottes, die Gnade, die vorlaufende Gnade Gottes, die mich gezogen hat. Und heute bin ich hier. Und wenn du in deinem Herzen heute Morgen verspürst, ein Echo in deiner Seele, wenn du das, was du hier heute gehört hast, noch nie gehört hast, aber irgendwie sagt deine Seele zu dir, der Mann hat nicht Unrecht. Die Bibel hat vielleicht doch recht. Dann sage ich dir, diese Regungen, die kommen von Gott. Das ist schon das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Das sind die Zeichen, dass Gott nicht nur an dir interessiert ist, sondern das sind die Zeichen dafür, dass Gott dich haben will. Und er wird dich weiterführen. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du ganz zu Jesus findest. Und dann gehört der Römerbrief auch dir. Und er schreibt an dich, die Geliebten Gottes, die berufenen Heiligen in Jesus Christus. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Halleluja. Wir stehen auf. Ja. Halleluja. O Herr, wie herrlich ist das. Wir beugen uns, Jesus. Millionen und Milliarden Menschen laufen in dieser Welt umher, haben noch nie etwas von dem Brief an die Geliebten Gottes in Rom gehört. Und wir dürfen ihn haben. An uns ist er geschrieben. Und wir dürfen ihn lesen und wir dürfen lernen, den Ratschluss Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die aus Glauben zu uns kommt, die große Gnade, das Heil unseres Erlösers. Ich danke dir und bitte dich von Herzen. Schenk der Gemeinde eine tiefe Weihe für die nächsten Monate mit Hingabe und Liebe, dein Wort im Römerbrief zu studieren. Und es wird ein großer Reichtum und eine große Freude und Erfüllung sein. Und lass auch viele Menschen durch die Betrachtung dieses Briefes den Anstoß zu ihrer Seligkeit empfangen. Darum bitten wir dich, auch schon für heute. Amen.